Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und ich habe meinen Koffer gepackt und zwar mit allen beiden Tobis von eFormel.de. Aber den einen lasse ich erst später raus und sage jetzt erstmal herzlich willkommen. Tobi W., wie geht es dir? Hallo.
Hallo Phil, mir geht's prima.
Grüß dich. Wie ist es denn zülpisch heute?
Ich denke mal, wie so ziemlich überall in Deutschland.
Trocken und heiß, wa?
Genau so sieht's aus.
Junge, Junge, ist halt warm heute, ich sag's dir. Ich habe mich extra dann in das Studio in der unteren Etage zurückgezogen, weil es hier so schön kühl ist.
Ja. Tja. Hast du's gut?
Ja, ich hoffe, du hast es schön muckelig bei dir.
Ja, es kalt wird mir hier nicht heute, glaube ich.
Ja, das ist aber, ich meine, letzten Endes, irgendein Problem hat man ja immer, ne? Zu heiß, zu kalt, zu nass oder es regnet nicht genug. Irgendwas ist ja immer. Das ist halt schon so eine komische Geschichte. Das ist, glaube ich, auch so ein typisch deutsches Phänomen.
Ich glaube auch.
Ja, man muss was zum Meckern haben. Das gehört nun mal einfach dazu. Man kann aber auch, lass uns gleich ins erste Thema springen, man kann aber auch einfach mal Sachen feiern. Zum Beispiel die TV-Einschaltquoten bei der ARD vom Berlin-E-Prix, die einfach so krass durch die Decke gegangen sind, dass man das einfach feiern muss, oder? Was meinst du?
Ja, definitiv. Ich meine, es war ja vorauszusehen, dass das Ergebnis doch deutlich über dem liegt, was ansonsten bei Eurosport an Zuschauern erreicht wird. Einfach aus dem Grunde, weil ARD ein großer, renommierter Sender ist, der auch nicht selten mehrere Millionen Zuschauer hat. Und das Ergebnis steht jetzt fest, knapp 1,5 Millionen Zuschauer, Marktanteil von mehr als 20%. Also jeder fünfte TV-Zuschauer, der sich am Samstagabend, also vergangenen Samstagabend, vom Fernseher gesessen hat, hat die Formel E geschaut und das ist doch ein ganz enormer Wert.
Das ist ja schon mal richtig wert. Oh, warte, hier am Koffer wackelt es gerade. Ich mach mal schnell auf. Hey Tobi, wie geht's dir?
Hallo? Hallo?
Da ist er ja.
Mir geht's gut. Wie geht's euch beiden?
Ja, uns geht's super. Wir wollten dich eigentlich erst später rauslassen, aber jetzt bist du doch irgendwie früher, also da konnten wir jetzt nicht umhin.
Es wurde stickig da im Koffer.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Manchmal kommt man nicht dran vorbei, ne? Ja gut, dann mach's halt einfach jetzt gleich mit, ne? Wie läuft's denn so bei dir?
Oh, es läuft gar nicht schlecht. Es ist super heiß. ja, der Koffer hatte ein bisschen Verspätung. Deswegen bin ich erst jetzt eingetroffen. Super heiß, super schwül, super Wetter, 30 Grad, Berlin City geht ab. Jetzt habe ich das Berliner Wetter noch hier abgehakt. Mir geht's gut.
Das ist gut. Wir haben auch gerade erst angefangen. Ne? Das Intro ist gerade durch. Wir sind hier bei den TV-Zahlen bei der ARD, die ja einfach krass durch die Decke gegangen sind. Ich kann da ja vielleicht gleich mal anknüpfen. Die 1,46 Millionen hat der Tobi W. ja gerade schon erwähnt. Und um das ein bisschen einzuordnen, wäre es vielleicht ganz gut zu gucken, was man bei Eurosport an Einschaltquote normalerweise so hat. Und da dümpelt die Formel E eher so bei Maximum 134.000 rum, im Schnitt mehr so 84.000. Und das gibt dann diesen knapp 1,5 Millionen bei der ARD nochmal ein ganz anderes Gewicht. Ne? Das ist einfach massiv viel mehr Reichweite diesmal. Das ist einfach, glaube ich, für die Formel E echt gut. Die Sache ist die, wir haben noch ein paar Zahlen aus anderen Ländern. Zum Beispiel in Großbritannien, da hat man in der Spitze so 700.000 erreichen können bei ITV. Und in Italien hat man tatsächlich mal etwas über die Millionen geschafft und bei 1,12 Millionen das Maximum gesetzt, und zwar beim Romy Prix aus dieser Saison. Das ist natürlich auch irgendwie selbsterklärend, denke ich. Ich meine, mehr Italiener kannst du eigentlich wahrscheinlich nicht erreichen, außer mit einem Romy Prix. Deswegen denke ich, wird jetzt hier bei uns in der ARD auch so gut der Berlin-E-Prix geklickt haben. Und das Schöne ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen da jetzt offensichtlich Blut geleckt haben und das ZDF darüber nachdenkt, die beiden New York-Rennen am Samstag und am Sonntag zum Saisonabschluss beide zu übertragen.
Mhm. Das ist ganz, ganz toll. Der Sonntags-New York-E-Prix, oder ist das der Samstags-New York-E-Prix? Ich weiß es gar nicht. Einer von den beiden Rennen jedenfalls findet am gleichen Tag statt wie das Weltmeisterschaftsfinale in Moskau. Das Fußball-Weltmeisterschaftsfinale.
Fußball. Das ist dann aber schwierig, dagegen anzukommen wahrscheinlich. Mhm. Ist ja auch eine ähnliche Zeit, ne? Das ist ja so 9 Uhr bei uns dann. Da ist halt einfach voll Fußballfinale dann.
Ich glaube, nee, weil nee. Zeitverschiebung nach hinten ist, ich glaube, Anpfiff ist um 17 Uhr in Moskau.
Ach so, da ist ja, stimmt, da ist ja auch nochmal eine andere Zeitzone.
Habe ich
wieder nur von der Tapete bis zur Wand gedacht jetzt hier, tut mir leid.
Ja, 18 Uhr ist Ortszeitanstoß, das sind bei uns 17 Uhr, also bis das Formel-E-Rennen stattfindet, sollte das eigentlich durch sein. Ja, trotz Verlängerung und Elfmeterschießen.
Geht alles noch mit rein. Das ist ja, ich meine, wie gut ist das denn?
Fabeltastisch ist das.
Das wäre ein ganz hervorragender Sportabend dann.
Und wie? Das Formel-E-Rennen kommt allerdings nicht im Free-TV, also nicht im ZDF-Hauptsender und auch nicht auf irgendeinem Spartensender, so Neo, Info oder sowas, sondern im Livestream. Was allerdings gar nicht so schlecht ist, denn du, Phil, wünschst dir ja immer Livestream und immer alles zugucken und bitte auf Deutsch und dann aber auch zum Abruf in der Mediathek. Genau das kriegen wir, glaube ich, beim ZDF, so wie es klingt. Aris Donzelli ist als Reporter in New York vor Ort und dann überträgt das zweite deutsche Fernsehen eben am Samstag und Sonntag im Juli das Doppelsaisonfinale aus New York. Nice.
Aris Donzelli. Ich habe das extra nachgeschaut. Der läuft hier auf der ZDF-Presseportalseite unter Fachsportarten Tennis, Fußball und Ski Alpin und Formel 1. Richtig. Also er hat schon mal fahrende Autos gesehen und kommentiert. Das ist doch schon mal gut.
Kommentiert? Ich weiß gar nicht, ob der kommentiert. Es steht halt immer nur Reporter dabei. Ich vermute, dass der Reporter der Kommentator ist.
Der hat auch vor, wenn ich gar kurz einhaken darf, Aris Donzelli hat damals vor Jahren, die Jüngeren werden sich erinnern, in der ersten DTM-Phase das Rennen auch zum Teil mit Rainer Braun zusammen auf Dreisat kommentiert. Wie gesagt, ist schon einige Jährchen her.
Was, die Jüngeren werden sich erinnern? Die werden sich wahrscheinlich nicht erinnern.
Die Älteren werden sich erinnern, habe ich die Jüngeren gesagt.
Ja, hast du gesagt, aber ist ja nicht so schlimm.
Es ist so warm heute. Das
ja, genau. Also irgendjemand wird sich womöglich erinnern, sagen wir es so.
Ja, hoffentlich. Ja, und eine Sache müssen wir natürlich noch dazu sagen. Es haben natürlich auch noch einige Leute mehr das Formel-E-Rennen in Berlin gesehen, nämlich die ca. 22.000 Menschen, die auf dem Flughafen Tempelhof waren.
Das ist mal eine gute Zahl.
Oh, das ist natürlich auch eine Hausnummer.
Da müssen wir uns auch nicht wundern, dass so früh kein Essen mehr da war. War halt einfach gut besucht.
Ja, im letzten Jahr war das, glaube ich, ungefähr, ich weiß gar nicht, wie viele da waren. Ich glaube, das waren knapp 40.000 an beiden Tagen. 37.000, 38.000, glaube ich, an beiden Tagen. Ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, tut mir leid. Aber deutlich mehr jedenfalls als letztes Jahr.
Genau, jedenfalls ist es auf jeden Fall, schön formuliert. Auf jeden Fall ist es eine gute Zahl. So viel kann man wohl sagen.
Ja, kann man wohl tun.
Kann man wohl tun. Was man auch tun kann, ist in der kommenden Saison unter Umständen vielleicht, womöglich, eventuell, man weiß es nicht genau, irgendwie anders fahren und dann dafür länger, schneller fahren, oder? Um das jetzt mal komplett sinnfrei zusammenzufassen, ein bisschen Fleisch dazu könnt ihr mal liefern jetzt hier.
Ja, das können wir tun. Und zwar ist es ja so, dass in der kommenden Saison der Fahrzeugwechsel zur Rennmitte wegfallen wird. Demzufolge gibt's dann eigentlich das Taktikelement, das man heute nutzen kann, indem man den Stopp vielleicht ein bisschen früher macht oder ihn herauszögert, um nachher mehr Leistung zu haben. Dieses taktische Element fällt damit weg und die Formel E überlegt ja schon eine ganze Zeit, was sie machen können, um ein weiteres taktisches Element reinzubringen, um ein bisschen mehr Spannung zu haben. Und da geisterte ja vor einigen Monaten ja schon die Mario Kart Geschichte.
Das sind Wochen, das glaube ich erst
einige Wochen
noch her. Das war gar nicht so lange her.
Na gut, dann ist es doch noch nicht so lange her.
Fühlt sich für mich auch länger an.
Okay.
Das ist gar nicht so lange her. Mario Kart!
Start! Finish!
Juhu!
Ja, und das wird jetzt offensichtlich konkreter. Und zwar ist da jetzt diese Woche bekannt geworden, dass die Formel E sich da schon konkret Gedanken gemacht hat, dass es eine alternative Fahrspur abseits der eigentlichen Ideallinie geben wird. Die Zone soll dann klar markiert sein, also auf jeden Fall auch gut erkannt werden kann. Und der Fahrer, der diese Spur nimmt, wird natürlich erstmal Zeit verlieren, weil er halt nicht die Ideallinie nehmen kann. Wenn er allerdings vorher einen speziellen Schalter im Auto betätigt, dann erhält er dann anschließend einen sogenannten Hyperboost.
Hyperboost! Ja. Hyperboost! Krasser Name.
Ich sag mal, es ist ein Arbeitstitel. Ich hoffe, es ist ein Arbeitstitel.
Ja.
Ich hoffe, es ist ein Arbeitstitel.
Ey, man weiß es
Formel nicht. Formel E nennt das Scheißding nicht Hyperboost, bitte.
Jetzt, wo der weicheste Reifen in der Formel 1 auch Hypersoft heißt, wage ich das noch nicht mal auszuschließen.
Meine Güte.
Ja,
Jetzt haben wir dich aus dem Konzept gebracht.
Genau, danke schön. Zurück zum eigentlichen Thema. Hyperboost heißt etwas Ähnliches wie der Fanbus jetzt, allerdings mit deutlich größerem Ausmaß. Und zwar wird die Leistung des Fahrzeugs, die dann in der nächsten Saison 200 kW betragen darf, dann auf bis zu 225 kW erhöht. Und das soll einen Geschwindigkeitsvorteil von rund einer Sekunde pro Runde bringen, natürlich abhängig von der Strecke. 4 Minuten hat der Fahrer dann die Zusatzleistung und dann schaltet das Auto automatisch in den normalen Rennmodus mit 200 kW zurück. Und das Besondere, sehr gute Idee für die Zuschauer, die Zuschauer sollen direkt auf den ersten Blick erkennen können, welcher Fahrer denn den Hyperboost oder wie auch immer er heißen wird, gerade aktiviert hat. Nämlich indem die LEDs, die am Halo-System angebracht sind, rot leuchten werden.
Na guck, ist es doch noch für was gut. Na, es ist ja eh für was gut. Es ist quasi eine ein Multiwerkzeug. Ein Multizweckwerkzeug.
Ein MZW.
Ein MZW, so heißt es offiziell. In der internationalen Abkürzung. Aber wie ist denn das jetzt? Hat man dann nur Hyperboost-Möglichkeiten oder gibt es weiterhin Fanboost? Weiß jemand was darüber? Der ist ja doch nach wie vor eher umstritten.
Den Fanboost, also den gibt es weiterhin. Ah, das ist zumindest der Plan. Ich habe das gerade nochmal umgerechnet. Die 25 Kilowatt für die Petrol-Heads, das sind etwa 30 PS. Also das ist schon so ein kleiner Schub, den man da auf jeden Fall bekommt. Und ja, vor allem eben noch obendrauf womöglich die 100 Kilojoule vom Fanboost. Vor allem für was?
Vor allem für 4 Minuten und nicht mal eben kurz. Ne? Also für 4 Minuten dauerhaft über 30 PS mehr, das ist natürlich schon ein Unterschied.
Allerdings. Und zusätzlich kriegt man dann eventuell noch die 100 Kilojoule vom Fanboost. Wie man das einsetzen kann, nobody knows, weil eigentlich gibt es den Fanboost ja erst immer im zweiten Auto. Alle Fahrer haben trotzdem diese Fanboost-Wippe hinten am Lenkrad momentan und können den auch ziehen, auch wenn sie eigentlich keinen Fanboost haben. Es ist verwirrend. Aber
ja,
auf jeden Fall
ist technisch nicht 100% clever gelöst bis jetzt. Aber da kommt schon
eben. Und technisch wird es noch verwirrender mit dem Hyperboost zusammen. Also planmäßig ist zumindest momentan das so aufgestellt, dass es den Fanboost gibt, alles wie gehabt. Mit Fanvoting und dann gibt's eben 100 Kilojoule, vielleicht noch etwas mehr mit den neuen Autos, ist vielleicht auch möglich. Und eben dazu, wie Tobi gerade so reizend erklärt hat, den Hyperboost für 4 Minuten mit 225 kW.
Ich find's ganz lustig, dass sie darüber nachdenken, dass der Fahrer dann, bevor er diese markierte Zone befährt, da irgendwie einen extra Schalter betätigen muss. Also, dass man das nicht automatisieren kann, 2018 irritiert mich schon. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ist ja auch noch nur halbgar irgendwie so inhaltlich, ne? So genau weiß man es ja noch nicht.
Ja, und man überlegt natürlich auch, das zu reglementieren, wie oft der Hyperboost eingesetzt werden muss oder eingesetzt werden darf. Im Moment ist davon die Rede, dass jeder Fahrer ihn mindestens 2-mal einsetzen muss. Und damit es nicht direkt beim Start oder in der letzten Runde soweit kommt, geht man davon aus, dass in den ersten und auch in den letzten beiden Runden eines jeden E-Prix die Nutzung des Hyperboosts nicht erlaubt sein wird.
Mhm.
Aber, aber das ist alles noch nicht fest, das sind alles noch Gedankenspiele. Obwohl ich dazu sagen muss, wir haben noch im Endeffekt 1,5 Wochen Zeit, bis da was Konkretes draus werden muss, weil dann am 7.6. tagt der FIA-Weltmotorsportrat in Manila auf den Philippinen und dann soll das Ganze schon beschlossen werden. Und wie gesagt, das ist nicht mehr viel Zeit, um da noch mehr Fleisch an die Knochen zu kriegen.
Ja, das stimmt. Und wenn man sich das jetzt mal so zu Gemüte führt, also es gibt eine alternative Fahrspur, die extra markiert ist. Der Fahrer muss irgendwie noch einen Schalter betätigen. Das gilt dann für 4 Minuten und da kann er dann schneller fahren und der Halo leuchtet rot. Er kann aber zusätzlich auch noch einen Fanboost unter Umständen benutzen und vielleicht aber auch nicht. Und man kann es in den ersten Runden nicht machen, wahrscheinlich auch in den letzten nicht. Dann gibt's aber auch die Verpflichtung sozusagen, das einmal, zweimal, n-mal einzusetzen. Das macht im Endeffekt so ein EPRIS zu einem echt komplexen Ding, auch für die Zuschauer. Da bin ich immer nicht so ganz mit mir selbst einig, ob ich das jetzt eine gute Idee finde oder ob das meh ist. Das weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken.
Ich habe eine ganz interessante Nachricht über unseren WhatsApp-Service bekommen. Kleiner Self-Plug, schaut doch mal vorbei auf unserem WhatsApp-Service.
Ja, bessere WhatsApp-Nachrichten hattest du noch nie auf dem Handy.
Echt so. Und da hat einer geschrieben, und wie es jetzt geplant ist, sind die Formel-1-Regeln ein Kinderspiel zum Durchschauen. Also das, was du gerade gesagt hast, Phil. Mhm. Und dann kommen einige Fragen. RCS schreibt, bleiben viele Fragen. Was passiert, wenn der Fahrer die Zone nicht trifft? Die soll ja in einer Kurve deutlich neben der Linie sein. Wie viel Nachteil wird er sich von der wird durch das von der Ideallinie fahren erkauft? Was passiert, wenn die 4 Minuten noch nicht um sind, aber die vorletzte Runde ist angebrochen? Denn, noch ein kleiner Einwurf, Hyperboost ist ähnlich wie DRS in der Formel 1 und DTM nicht in den ersten 2 Runden zu benutzen und auch nicht in den letzten 2 Runden des Rennens. Ab wann zählt überhaupt die vorletzte Runde? Und wie erklärt die Formel E den Fans eine Ergebnisänderung, weil der Stern nicht aufgesammelt wurde? Also das ist dieser Vergleich mit dem Mario Kart Superstern, wo man dann unsterblich ist und dann alle wegrammen kann und schneller fährt und all sowas. So ungefähr wurde das damals verglichen von Alejandro Agag. Also eine ganze Menge sehr, sehr berechtigte Fragen, die da gestellt werden.
Sehe ich auch so.
Ja. Ja, und es sind ja noch mehr, muss ich mal ganz ehrlich sein. Was passiert, wenn eine Full Course Yellow ausgerufen wird? Bleiben die 4 Minuten dann stehen oder zählt die Zeit weiter und der Fahrer hat einen riesigen Nachteil dadurch? Die sagt, das sind alles noch Details, die jetzt noch gar nicht so bekannt geworden sind. Und wofür? Ich hoffe, die Verantwortlichen eine transparente Lösung finden, die tatsächlich alle Zuschauer, nicht nur die Cracks, die tief in der Materie drin sind, sondern auch jeder 0815-Zuschauer, relativ simpel, relativ einfach durchblicken kann. Das, nach dem, was bislang da kommuniziert wurde, sieht das eher nicht so aus.
Tja, hoffen wir das Beste.
Da warten wir auf Manila.
Das tun wir doch immer.
Das stimmt. Mhm. Wir sind ja Optimisten mit Hang zum Naiven.
Tja, so läuft man durchs Leben.
Einen haben wir noch, wa? Lass mal über die iTrophy reden. Denn auch da hat man sich gedacht, einfach 20 iTrophy iPaces über die Strecke fahren zu lassen, ist ja gut und schön. Aber auch da können wir uns doch noch irgendwie so ein Twist ausdenken, der es irgendwie ein bisschen besonders macht. Und da hat man sich überlegt, man könnte doch so ein VIP-Auto einführen, letzten Endes. Oder eigentlich müssten es 2 sein. Oder hat man da eine ungerade Anzahl Autos? Ich weiß es gar nicht. Wer weiß denn das eigentlich?
Ich glaube, das sind 20 Autos. 10 Teams, 20 Autos.
Okay,
und aber eins von denen ist VIP.
Und einer ist VIP, das heißt, da kann dann ein Prominenter, der die entsprechend internationale Ziellizenz hat, um da fahren zu dürfen, der kann dann da ins Auto steigen und VIP-mäßig einfach mitfahren.
So sieht es zumindest aus, ja. Ob das so kommt, weiß natürlich auch noch niemand, denn die IPSE Trophy, die kommt ja auch erst ab nächstem Jahr und das Regelwerk ist noch relativ unter Verschluss gehalten. Planmäßig, so berichten zumindest die Kollegen von eRacing 365, gibt es dieses eine VIP-Auto im Starterfeld. Interessant also in dem Artikel stehen eine ganze Menge interessante Dinge drin, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, aber dieses eine VIP-Auto, wo dann entweder Gaststarter aus anderen Rennserien starten können, die dann eben mal so einen Geschmäckle bekommen wollen für Elektro-Rennautos, oder eben Promis, Filmstars, Stars und Sternchen. Und der erste, den man da schon eventuell mit rein interpretieren dürfte, könnte Nicholas Hoult sein. Ich glaube, man spricht ihn so aus. Nicholas Hoult, ein englischer Schauspieler, den kennt man vielleicht aus X-Men oder jetzt aus Deadpool 2 aus diesem Jahr. Der war bei The Weatherman dabei oder spielt in der Serie Skins mit. Zumindest spielte in den ersten 2 Staffeln mit. Mhm. Aber Nicholas Hoult hat jetzt kürzlich in Silverstone zusammen mit Jaguar seine internationale C-Lizenz gemacht. Wenige Tage später kam die Meldung von IPSE Trophy nimmt Fahrer mit C-Lizenz auf. Also das klingt, als wäre das irgendwie halbwegs realistisch.
Genau, dann hat jemand die Idee geboren bei einem Bierchen und auf einen Bierdeckel geschrieben oder eine Serviette und zack, wir wissen ja, was passiert, wenn man sowas macht.
Richtig.
Alles Mögliche.
Ja, außerdem, wie der Tobi schon sagte, ist so ein bisschen der Zeitplan der E-Trophy bekannt gegeben worden. Dann, es gibt so, sollen sogenannte Akklimatisierungstests im August geben. Und im Oktober soll es dann 4 Testtage geben, wo auch die eine Simulation eines Renntages stattfindet. Und dann könnte die Serie, so wie geplant, Ende des Jahres mit der 5. Formel-E-Saison zusammen starten.
Das wird schön.
Was auch ganz interessant ist zur E-Trophy, ist die Meldung, dass es in der Serie womöglich 2 Kategorien geben wird. Ich habe das noch nicht ganz durchschaut, aber es gibt womöglich die Gold- und Silberklasse sowie die Bronzeklasse. Und dann vermute ich, dass Amateurfahrer eher in der Bronzeklasse antreten, eine eigene Wertung bekommen innerhalb dieser 20 Fahrzeuge und dann eben Gold und Silber den Rest einnehmen. Ich vermute vielleicht, dass die VIPs in der Bronzeklasse starten, vielleicht noch 4 andere Amateure dazu und 15 Gold und Silberne oder 10 und 10. Das ist auch noch offen zur Diskussion. Aber eben diese 2 Kategorien sind auch ganz interessant und davon habe ich vorher auch noch nicht gehört gehabt.
Mhm. Ganz interessant ist auch, dass die Gold- und Silberkategorie in sich ja schon 2 Kategorien sind, aber das muss man vielleicht dann nochmal detailliert betrachten. Ganz interessant ohnehin, wenn man jetzt da tatsächlich verschiedene Kategorien hätte, die gleichzeitig starten, würde mich natürlich interessieren, wie nah kommen die aneinander oder wie sehr nähern sich die Schnellen dann den Langsamen wieder von hinten in einem höchstens, keine Ahnung, 30-Minuten-Rennen. Da bin ich mal ganz gespannt. Die Kurse sind ja teilweise relativ klein. Kann ich mir schon vorstellen, dass es dann zumindest Richtung Überrundungen hier und da mal kommen könnte, ne?
Mhm.
Also wenn ich mitfahre, auf jeden Fall. 4 Runden, zack, dann habe ich dann den Führenden schon im Heck.
Ja, man muss ja dazu sagen, diese Einstufungen, die sind jetzt nicht willkürlich, sondern das sind offizielle 4 Einstufungen. Die stufen nämlich die Fahrer nach ihrer Erfahrung ein und da gibt es sogar noch eine 4. Stufe, das ist Platin. Da geht man aber nicht davon aus, dass da jemand antreten wird. Dafür müsste man nämlich entweder eine Formel 1 Superlizenz besitzen oder aber das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen haben oder zumindest in den Champ Cars, Indycar-Serie oder GP2-Serie mal eine Top-10-Platzierung erreicht haben. Das ist, ich sag mal,
nicht die Klasse Leute, die die Alpes-Rennen fahren würde, ne?
Genau, richtig. Das trifft auf eine ganze Reihe Rennfahrer zu, aber ich glaube nicht das bevorzugte Klientel für die Alpes-E-Trophy.
Ja, da gehe ich mit.
Kam es mir doch bekannt vor.
Siehste, das haben wir schon markiert. Tja, Freunde, lasst uns doch den Nachmittag abrunden mit einem erfrischenden Fakt, oder? Wie wär's?
Ab geht die Post.
Der Formel E Fakt der Woche.
In der ewigen Punkteliste, wir haben es schon vor ein paar Episoden angesprochen, gibt es eine große Veränderung. Damals war es noch der Gleichstand zwischen Lucas Di Grassi und Sebastian Buemi und seit dem Berlin-Rennen haben wir einen neuen, alleinigen Führenden an der Spitze und das ist mit 543 Punkten Lucas Di Grassi. Buemi steht bei 537, das ist also gar nicht so viel, 5 Zähler sind das. Aber Di Grassi führt jetzt die ewige Punkteliste der Formel E an.
Das ist mir ein Tuschwert, sage ich euch. Applaus, Applaus, Applaus.
Großartig.
Applaus, Applaus.
Ja, ist doch schön, dass sich auch an der ewigen Punkteliste an der Spitze Dinge tun. Das ist doch gut. Das zeugt von Konkurrenzfähigkeit.
Was machen die Sportfreunde stiller eigentlich?
Ich weiß nicht,
lange nicht gehört. Applaus, Applaus.
Ja, ja, habe ich kurz drüber nachdenken müssen, dann aber auch verstanden. Ich weiß nicht, was die gerade machen. Und die Sache ist die, ist mir auch egal. Ist mir auch egal.
Also sportfreundestiller.de, da begrüßt mich ein großes Banner, wo dann drauf steht, Seite temporär offline. Oh-oh.
Okay.
Oh, das klingt ja nicht gut.
Nee. Ja, weiß nicht, dann ist mir aber trotzdem irgendwie immer noch egal.
Ist mir irgendwie auch immer noch egal, ob die Seite jetzt online ist oder nicht.
Genau. Solange die wichtigen Seiten online sind, e-formel.de oder zum Beispiel patreon.com/epod, das ist doch viel wichtiger, finde ich.
Oh, die Vorlage war super, die du dir gegeben hast
gerade. Ja, manchmal schieße ich ein Eigentor und freue mich auch noch drüber. Und dann können wir da vielleicht noch kurz darauf hinweisen, das machen wir ja immer wieder mal. Ganz selten machen wir das nicht, aber heute machen wir das schon, weil eben die Vorlage so schön war, der Hinweis auf den unseren Patreon-Feed, wo man eben so viele Dinge noch mehr bekommt, als wir hier in der normalen E-Pod-Sendung haben. Zum Beispiel auch die Idee mit dem Koffer von vorhin, die on the fly geboren wurde und die der Tobi dann so wie so ein Stand-Up-Comedian sofort aufgenommen hat, ohne dass er davon wusste. Dafür müsste man eigentlich auch nochmal einen Tusch spielen. Ich habe aber jetzt keinen Bock, den davon nur einmal pro Sendung einsetzen. Das ist wie Fanboost. Und da kann man eben allerlei Dinge noch hören. Und zwar erstens kann man jede Sendung live hören, nicht nur die nach dem Rennen. Und man kann auch die komplette Sendung mit Pre- und Postshow in seinem Podcatcher haben. Man kann auch Interviews haben und man kriegt auch den famosen E-Pod Plus mit extra Premium-Content und allem Pipapo, Soße und scharf. Wer Bock hat, geht mal gucken auf patreon.com/epod und wer keinen Bock hat, lässt es halt einfach sein. Alle, die schon da sind, seien hiermit nochmal ganz ausdrücklich herzlich bedankt für die Unterstützung. So, mehr habe ich da jetzt nicht zu sagen.
Ich jetzt auch nicht eigentlich.
Ne?
Außer danke.
Ja, danke für alles.
Dankeschön.
Und dann würde ich sagen, machen wir die Klappe zu und hören uns am kommenden Sonntag wieder zur regulären Sendezeit. An dieser Stelle auch in einem Kino in Ihrer Nähe. Bis dahin, tschüss.
Tschüss, macht's gut.
Tschüss.